Grundsätzlich ganz einfaches Phänomen. Mehr Anleger sind bereit, zu einem tieferen Kurs zu verkaufen, als Anleger bereit sind zu kaufen. Heißt es der Grund Angst oder Panik, also es ist ein psychologisches Phänomen. Wie eigentlich bei allen Dingen, wenn Menschen irgendwas tun, ist es eine von weg oder eine Hinzu-Motivation. Wichtig ist, das zu wissen, wenn ein Börsenkurs zustande kommt, also man seine Papiere verkaufen kann, dann hat es auch jemand gekauft. Also es kaufen genau gleich viele wie verkaufen, nur dass diejenigen, die verkaufen, ihre Papiere schnell loswerden wollen und auch bereit sind, das zu tieferen Kursen und jemand anderes, die dann kauft.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Heute erfährst du kurz und verständlich, was du jetzt zum Thema Börsencrash wissen musst. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Julian ins weit entfernte Südamerika. Wir haben eine Eilfolge uns vorgenommen für heute, weil es ganz aktuelle Themen gibt. Wir sind im April 2025 oder Ende März 2025, Anfang April, und die Börsen beben. Und aufgrund dessen haben wir uns überlegt, wir wollen genau dazu allen, die sich gerade Sorgen machen, ein bisschen was an die Hand geben, wie in diesen Zeiten damit umzugehen ist. Ich würde dich bitten, Julian, gib uns doch erstmal einen groben Überblick oder überhaupt zum Verständnis. Klär doch mal die Frage, was ist eigentlich ein Crash? Was macht ein Crash aus?
Starten mag ich gerne mit einem kurzen Lob vorweg. Also Glückwunsch an jeden, der hier gerade reinhört. Das bestätigt auf jeden Fall, dass du dich A, für Finanzen interessierst und B, dich auch damit beschäftigst, welche Auswirkungen hat das gerade. Schauen wir aber gerne direkt dahin, was so ein Crash ist. Also grundsätzlich kann man sagen, an den Börsen geht's langfristig nach oben, aber kurz- und mittelfristig, da kann es auch schon mal zu Schwankungen kommen. Und ein Crash, da spricht man dann davon, wenn halt eine starke Schwankung nach unten geht, also wenn die Börsenkurse schnell fallen, teils stark. Börsianer nennen solche Phasen manchmal auch Bärenmarkt oder Biermarket oder französisch Best, das heißt einfach fallender Markt, also wenn man das mal irgendwo in den Medien hört. Genau, Punkt.
Okay, das ist schon mal gut zur ersten Klärung. Welche Anlagen sind denn genau betroffen jetzt von solchen Crashes? Crashes?
Ja, gute Frage. Was ist eigentlich der Plural von Crashes? Das sind vereinfacht dargestellt Beteiligungen an Unternehmen, wenn dir ein Unternehmen gehört oder ein kleiner Teil davon. Einige davon werden an der Börse gehandelt, andere nicht. Formen, wo das so ganz klassisch der Fall ist, das sind einzelne Aktien oder wenn du viele davon hast, zusammen in einem Korb, dann heißt es Aktienfonds, wenn das einfach zusammengepackt ist, ohne dass es regelmäßig verändert wird, dann heißt es ETF oder auch wenn du dich beteiligt hast an einem Unternehmen, was jetzt nicht an der Börse gehandelt wird, ist es meistens trotzdem wirtschaftlich davon betroffen, das ist dann die Anlageform Private Equity. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Anlageklassen, also wahrscheinlich wenn du diesen Podcast häufiger hörst, dann weißt du, es gibt Immobilien, Commodities, also Bodenschätze, festverzinslich Wertpapiere, Renten. In dieser Folge lass uns mal den Fokus auf die Beteiligung an Unternehmen, also vor allen Dingen auf den Aktienmarkt legen. So ein Crash hat schon auch Auswirkungen auf alle anderen Anlageklassen. Die meisten, die sich jetzt aber damit beschäftigen, denken wahrscheinlich erstmal an den Aktienmarkt. Der einfache Teil war, bleiben wir heute da hauptsächlich.
Das sind ja wahrscheinlich auch die, die jetzt auf jeden Fall den Crash am meisten spüren und auch die, die sich schwerpunktmäßig dann irgendwie mit dem Thema Investment irgendwie beschäftigen, weil es wahrscheinlich sind jetzt nicht die Festgeldjünger, die unsere Folge hören und sich gerade die großen Gedanken machen. Julian, dann erklär doch mal bitte, warum gehen denn jetzt in einer solchen Situation die Kurse nach unten?
Grundsätzlich ganz einfaches Phänomen. Mehr Anleger sind bereit, zu einem tieferen Kurs zu verkaufen, als Anleger bereit sind zu kaufen. Meist ist der Grund Angst oder Panik, also es ist ein psychologisches Phänomen. Wie eigentlich bei allen Dingen, wenn Menschen irgendwas tun, ist es eine von weg oder eine Hinzu-Motivation. Wichtig ist, das zu wissen, wenn ein Börsenkurs zustande kommt, also man seine Papiere verkaufen kann, dann hat es auch jemand gekauft. Also es kaufen genau gleich viele wie verkaufen, nur dass diejenigen, die verkaufen, ihre Papiere schnell loswerden wollen und auch bereit sind, das zu tieferen Kursen und jemand anderes, die dann kauft.
Okay. Und was löst ein Crash jetzt aus? Was können die Ursachen sein?
Ja, das ist tatsächlich interessant, mal hinzuschauen. In der Regel geht es darum, dass Anleger irgendwas interpretieren, was sie gerade gehört haben oder was so passiert. Oft geht es um Antizipation, also Erwartungen an die Zukunft. Und warum ist das an der Börse so wichtig? An der Börse wird ganz oft die Erwartung an die Gewinne in der Zukunft von Unternehmen gehandelt. Das bedeutet, wenn ich glaube, dass es einem Unternehmen in der Zukunft besser geht als heute, ist es attraktiv, das hätte ich gerne, will ich mitbesitzen. Oder halt, wenn ich glaube, denen geht es in der Zukunft schlechter, will ich vielleicht die Papiere loswerden. Also wenn man sich quasi fragt, welchen Titel sollte ich kaufen, kann man sich fragen, was glaubst du, was der Durchschnittsanleger glaubt über die Zukunft von genau dem Unternehmen? Und warum Durchschnittsanleger? Weil ja viele dann letztendlich dann den Preis beeinflussen. Ganz viel davon ist also Massen- oder Herdenpsychologie, getrieben durch Angst oder Panik auf der einen Seite oder halt Verlangen, Mut, Gier auf der anderen Seite. Wenn man jetzt mal Computerhandel außen vor lässt, also das Eigentliche, was dann in Märkten passiert. Menschen sind halt emotional, auch wenn man es manchmal glaubt, dass sie im Umgang mit Geld logisch oder überlegt handeln, aber das ist nicht der Fall. In den 90er Jahren sprach man mal vom Homo economicus, den gibt's aber einfach nicht. Und was sind so Dinge, die Menschen halt bewegen und impulsives Handeln auslösen? Das kann zum Beispiel eine wirtschaftliche Schwäche sein, geopolitische Ereignisse, Katastrophen, Disruptionen, Spekulationen, vielleicht auch einfach mal durch Medien getriebene Paniken. Also in Summe kann man eigentlich sagen, aus FOMO wird FOMI, so könnte man es mal nennen.
Ah, okay. Das heißt, du meinst, aus Fear of Missing Out wird dann Fear of Missing In? Okay, das klingt also erstmal nachvollziehbar. Da haben wir es auch mal wieder. Ich meine, das ist ja auch eine deiner Lieblingsthesen, dass Finanzen irgendwie auch 95% Psychologie bedeuten und auch irgendwie nur 5% Fachwissen dahinter steckt. Wie stark gehen denn jetzt die Märkte runter?
Grundsätzlich schwanken sie ja sowieso. Und hier spricht man dann von einer außerordentlichen Schwankung. Also das kann ruhig 20%, 30%, 40% sein. In extremen Fällen sogar um mehr als die Hälfte. Also das geht schon über eine relativ kurze Zeit dann schon mal rapide nach unten.
Okay. Das heißt jetzt im Ergebnis, dass ein Anleger in kurzer Zeit sogar vielleicht nur noch die Hälfte seines Vermögens hat?
Da mag ich sofort intervenieren. Tatsächlich nur dann, wenn er mit dieser Situation falsch umgeht. Nur wenn er dann auch wirklich verkauft. Also man spricht auch dann davon, seine Verluste realisiert. Das muss man ja nicht machen. Einfaches Bild. Stell dir vor, du bist mit dem Zug unterwegs von, sagen wir mal, Hamburg nach München. Also fährst vom Norden nach Süden. Du springst ja nicht einfach in Kassel aus dem Zug raus, weil er gerade mal bergab fährt, obwohl du eigentlich in die Alpen wolltest, also berghoch. Man muss also wissen, über welche Strecke bin ich unterwegs und was kann zwischendurch auch passieren. Also aus dem fahrenden Zug rausspringen ist eigentlich nie so clever. Man kann sogar, wenn man richtig verstanden hat, was da an den Märkten passiert, schnell mal richtig Gewinne machen. Also sogar auch mal 100% in kurzer Zeit. Wenn sich das noch ergibt, können wir im späteren Verlauf der Folge ja darüber auch nochmal sprechen.
Ja, gerne. Je nachdem, wie lang das Spektakel jetzt hier heute wird. Mich würde interessieren, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir irgendwie im Anfang April 2025 sind, aber das gilt natürlich auch für für Crashes, die es schon gegeben hat und wahrscheinlich auch für die nächsten, die noch kommen werden. Was waren denn die letzten Ursachen? Nur, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann.
Ich vermute mal, je länger ein Zuhörender ist, desto eher kann er sich noch an mehr von diesen Ursachen erinnern. Mhm. Das letzte, kleinerer Crash eher so, also nennen wir es mal eine starke Marktbewegung. Ukraine-Krieg, davor ein heftigerer Einfluss Corona, davor 2007, 2008 Banken-, Kredit-, Finanzkrise. Und was dann davor war, erinnern sich wahrscheinlich schon weniger Menschen dran. Irak-Krieg, davor hatten wir dann die Internetblase, .com, dann nochmal verstärkt durch 9/11. Davor gab es mal den Golfkrieg, dann der Schwarzer Montag, Ölkrise, Kuba-Krise fällt mir noch ein. Und wenn man das ganz zurück bis an den Anfang geht, ich glaube, das erste wirklich dokumentierte, da spricht man von der Tulpen Blase. Ich meine, das war so im Raum der Niederlande, wo einfach Spekulationen von Tulpenzwiebeln ihren Höhepunkt gefunden haben und dann in sich zusammengebrochen sind. Das ist aber schon viele Generationen vorbei. Also es wiederholt sich einfach, es kommt immer wieder.
Ja, an einige davon kann ich mich sogar auch noch erinnern. Auch das Thema Corona hat natürlich auch in unserer Arbeit absolut mit reingespielt. Und auch da waren natürlich die Leute verunsichert, weil auf einmal mit Börsenbewegungen gearbeitet werden muss, die es so vorher nicht gab oder man damit nicht gerechnet hat. Was ist denn jetzt die aktuelle Ursache für die Marktlage und für das Rumoren?
Grundsätzlich zeichnet eine Krise aus, dass sie vorher nicht so wirklich vorhersehbar gewesen ist. Also in Klammern, Crash-Propheten würden das natürlich anders sehen. Es gibt immer irgendjemand, der die nächste Krise prophezeit und da auf eine große Anhängerschaft hofft. Aber über viele Experten hinweg ist es eigentlich unvorhersehbar und genau das macht eine Krise aus, dass es halt nicht planbar einfach passiert und dann den Markt beeinflusst. Aktuell werden die Märkte tatsächlich sehr stark von dem US-amerikanischen Präsidenten beeinflusst. Das ist so der letzte Stand. Man kann sagen, dass er in seiner ersten Wahlperiode tendenziell eher unterschätzt worden ist und im Zuge seiner zweiten Wahlperiode eher überschätzt. Deswegen gingen auch die Kurse, als er gewählt wurde, erst stark nach oben und kam mal schnell wieder runter. Aktuell kann man sagen, es ist vielleicht eine Verhandlungsstrategie, viel Wirbel zu machen und Stopp aufzuwedeln. Aufzuwirbeln, tatsächlich. Also es geht ihm um Handelsdefizite mit den USA, die er ausgleichen will. Er will die Stärke des US-Dollars ein bisschen runterbekommen. Was einfach für die Märkte schwierig ist, dass er nicht so wirklich einfach einzuschätzen ist. Grundsätzlich kann man ihm alles zutrauen. Er ist kaum prognostizierbar. Und Unsicherheit, das mag halt die Börse nicht. Jetzt ist es halt vor allen Dingen in der Hand eines Einzelnen. Das macht es auch nicht einfacher. Was man aber auch sagen kann, es gibt viele Sprichwörter und Börsenweisheiten. Und eine davon ist, politische Börsen haben eher kurze Beine. Wenn also dieser Effekt von Trump weiter eher bei ihm liegen sollte, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht allzu lange Auswirkungen haben kann. Es sei denn, es hat dann wirklich Einfluss auch auf die Weltwirtschaft, also ökonomische Ergebnisse. Wenn dadurch eine Abkühlung kommt, dann wäre es natürlich ein stärkeres Thema. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, also ist ein lustiges Beispiel, was könnte den nächsten Crash auslösen? Die Aliens landen auf dem Times Square und keiner weiß, was dann passiert. Werden die uns angreifen oder nicht? Das würde eine Panik auslösen. Warum? Weil etwas völlig Unvorhergesehenes plötzlich passiert. Und etwas, was halt noch nie da gewesen ist. Wenn das fünfte Mal passiert und jedes Mal war es eine gute Party, dass uns irgendwelche Aliens besucht haben, dann wird es halt beim sechsten Mal keinen Einfluss mehr haben, weil wir merken, ja, wir haben ja überlebt. So ähnlich wie wenn jetzt nochmal wieder Corona im größeren Maße ausbrechen würde, dann weiß man halt, ah okay, auf dem letzten Mal ist nicht so schlimm. Also es geht immer darum, um Dinge, wo der Ausgang ungewiss ist.
Ja, das finde ich ein ganz nachvollziehbares Beispiel. Mit Corona war ja am Anfang auch die große Sorge, dass die ganze Welt stehen bleibt und irgendwann hat man dann, man hat relativ schnell dann irgendwie doch wahrgenommen, ah okay, die Leute konsumieren doch irgendwie weiter und auch wenn es vielleicht andere Sachen sind, oder sie fahren halt nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, aber dafür benutzen sie jetzt irgendwelche digitalen Plattformen, um zu arbeiten, erschließen sich halt wieder andere Märkte so, ne? Okay, gut, bis hierhin. Das hat jetzt also erstmal schon mal, glaube ich, ein bisschen geholfen, das einzuschätzen, was wir gerade haben. Was ist ein Crash? Und jetzt ist, glaube ich, wichtig zu klären, was tun wir bei einem Crash? Was ist die Handlungsempfehlung? Was sollen die Leute machen?
Das mit Abstand wichtigste und wahrscheinlich auch gleichzeitig eine der größten Herausforderungen ist, Nummer 1, auf gar keinen Fall in Panik verfallen und im schlimmsten Fall alles verkaufen. Das macht gar keinen Sinn. Wir haben es eben schon gehört, Verluste werden halt erst dann real, wenn man noch verkauft, sonst ist es einfach nur eingebucht. Wer also seinen emotionalen Impulsen sofort irgendwie folgen muss, der kann seinen im schlimmsten Fall Vermögen ruinieren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Anleger in solchen Situationen rumlaufen wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Hilfe, Hilfe, der Fuchs ist da, aber keiner erstmal überhaupt guckt, okay, wer hat denn das gesagt und ist überhaupt da und wie kann ich jetzt besonnen handeln? Also bitte nicht wie so ein verrücktes Huhn rumlaufen. Und Nummer 2, dann eher versuchen, langfristig zu denken. Ganz sicher, die Märkte erholen sich wieder. Manchmal schneller, manchmal langsamer, aber sie werden sich wieder erholen.
Punkt Nummer 3, nie alles in einer Anlageklasse haben, also nicht alles in Aktien halten, sprich diversifizieren. Und Nummer 4, immer auch eine Liquiditätsreserve haben, um einfach nicht kurzfristig zu viel Geld aus dem Markt nehmen zu müssen. Grundsätzlich gilt, ich glaube, das weiß auch jeder, aber der Unterschied ist zwischen hören und verstehen und danach handeln. Wenn es ein langfristiges Engagement in Aktien ist, dann ist das schlicht egal, wenn es kurzfristig schwankt, weil es langfristig auch wieder sich erholt oder auch wenn es um die Altersvorsorge geht. Diese Schwankungen, die nennen die Experten auch Volatilität und das ist normal. Das ist quasi, sind die Kosten für die Rendite in dieser Anlageklasse. Man spricht ja bei Aktien auch von der Königsklasse, also die höchstmöglichen interessanten Renditen. Aber das ist dann der Preis dafür, dass ich das aushalten muss. Sonst könnte ich halt auch mein Geld auf ein Tagesgeld packen. Also Aktien sind kein Tagesgeld mit einer besseren Rendite, sondern sie schwanken. Und wie sagen so schön die Börsianer, ohne Vola keine Cola. Also das gilt es einfach auch zu wissen und dann ist alles gut. Die Gefahr ist manchmal vielleicht, wenn wir längere Zeiten haben, wo es nur nach oben geht mit kaum Schwankungen, dann glauben wir, das Thema gibt es nicht mehr. Ist aber falsch. Es ist immer da.
Ja, den Spruch ohne Wohler keine Cola, den habe ich auch schon diverse Male von dir gehört. Ist vielleicht einer deiner Lieblingszitate. Aber ist das Ganze jetzt neu? Ich habe so emotional das Gefühl, dass die Zeiten immer schlechter werden.
Das ist total verständlich und vermutlich auch ein weiteres psychologisches Phänomen. Unsere Wahrnehmung ist halt subjektiv. Und das, was gerade passiert, ist für uns immer das Intensivste, verständlicherweise. Und dann blenden wir manchmal aus, was in der Vergangenheit so gewesen ist. Und wir denken, ja, sowas gab es noch nie, so schlimm war es noch nie. Die Vergangenheit verblasst. Und wenn wir Erinnerungen an die Vergangenheit haben, glaube ich auch, ist es auch ein Phänomen, dass wir die eher auch verschönen. Also das, was in der Vergangenheit mal doof war, daran können wir uns gar nicht mehr so schlimm erinnern. Also das vielleicht als Selbstschutz oder so. Rückwirkend betrachtet, kann man also sagen, sind die früheren Krisen wahrgenommen gar nicht so schlimm gewesen, weil wir haben ja überlebt. Nur erinnern wir uns nicht mehr so richtig daran. Fakt ist aber, das ist halt nur retrospektiv und ist nicht korrekt so. Also nein, es gab schon immer Krisen und vermutlich auch viele, die deutlich schlimmer gewesen sind, real betrachtet, als was uns heute so bewegt. Hilft uns aber nicht, weil wir jetzt halt in diesem Moment leben. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass es, wenn man, wir haben vorhin schon mal von den verschiedenen letzten Krisen gehört und wenn man die sich so anschaut, retrospektiv, hat es die Tendenz, dass es über kürzere Zeiträume nach unten geht. Also früher hat das mal 3, 4, 5 Jahre gedauert. Mittlerweile passiert das auch schon mal an 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir einfach in der Kommunikation vernetzter sind, also Informationen schneller um den Planeten gehen. Sprich Digitalisierung und natürlich auch Handelssysteme, die die Geldströme abwickeln, auch viel schneller sind und auch Computerhandel noch mit einfließt. Aber grundsätzlich, nein, das gab es schon immer und wenn man sogar sich mit Zukunftsforschern auseinandersetzt, dann wird man eher feststellen, besser geht es uns heute, nur nehmen wir das nicht so wahr.
Ja, okay, gut. Also es ist wieder nur ein psychologisches Thema, aber eigentlich gar nicht der Realität entsprechend. Jetzt hast du gerade schon von dem aufgescheuchten Huhn gesprochen und das nehme natürlich auch ich wahr, dass viele Anleger bei einem Crash ja panisch reagieren, was ja vielleicht auch erstmal emotional zumindest nachvollziehbar ist. Dich allerdings erlebe ich in solchen Zeiten als ziemlich gelassen. Woran liegt das? Einfach an der Erfahrung, an dem Wissen, dass es sich wieder verbessert und dass das die Zeiten sind, in denen wir günstig einkaufen?
Ich glaube, du hast tatsächlich schon alle drei wichtigen Punkte gerade erwähnt. Erstens ist es natürlich Erfahrung. Je häufiger du etwas schon erlebt hast, desto relaxter bist du da. Wenn du als Kind das erste Mal einen Winter erlebst, dann denkst du vielleicht, die Welt friert ein, Hilfe. Aber wenn du schon ein paar Jahre auf dem Planeten bist, dann merkst du, okay, Winter, Sommer, das wiederholt sich immer. Also Erfahrung. Zweitens ist natürlich auch das Thema, ich interessiere mich dafür und beschäftige mich da jeden Tag damit. Also bin ich tiefer in der Materie drin. Und drittens gucke ich auch, wie kann ich sogar möglicherweise davon profitieren. Also für mich ist es halt nicht etwas Negatives, sondern eher eine Chance, was Positives. Woher kommt diese Gelassenheit? Wenn man sich mal Wirtschaft makroökonomisch, volkswirtschaftlich anguckt, dann haben wir einfach langfristig Prosperität, also Wohlfahrt. Also Menschen geht es gut und die konsumieren. Und da haben wir schon ein paar anderen Folgen auch davon gesprochen. Grundsätzlich geht es langfristig nach oben, nur dazwischen schwankt das halt. Das muss man halt einmal verstanden haben, wenn man so ein bisschen rauszoomt. Die Gemeinsamkeit von jedem Geschäftsmodell, egal ob es jetzt ein selbstständiger Ein-Mann-Malerbetrieb oder ein Multimilliardenunternehmen ist, ist halt eine Gewinnerzielungsabsicht. Und ein Unternehmen dient immer dem Bedarf von Menschen. Und dann kommt immer Umsatz bei rum und auch immer ein Gewinn. Der ist mal ein bisschen weniger, ein bisschen höher, aber langfristig funktioniert das halt immer. Und wenn man das verstanden hat, dann kommt da eine gewisse Ruhe rein. Ich mag zum Beispiel das Zitat von Warren Buffett, ein ganz bekannter Investor. Price is what you pay and value is what you get. Also die Börsenkurse, das ist der aktuelle Preis für ein Unternehmen. Aber der Wert davon hat sich so schnell nicht geändert. Du kannst also dieselben Dinge viel günstiger kaufen. Ganz oft ist es aber so, dass Amateuranleger von dem Preis an den Märkten auch auf den Wert schließen. Hat damit aber nichts zu tun. Das ist wie wenn es im Supermarkt gerade einen Rabatt gibt, dann ist ja das Produkt an sich nicht schlechter geworden, sondern du zahlst nur weniger für das Gleiche. Mhm. Also Börsianer sagen ganz oft dazu, the stock is not the company and the company is not the stock. Das fällt uns, glaube ich, ganz schwer zu verstehen, weil Geld immer diese Emotionen damit da drin hat. Weil wenn wir das versuchen wegzulassen und das von der Seite her kommen, dann wird alles viel einfacher. Dieses Grundverständnis für langfristig wird schon nach oben gehen. So, ne? Also im Supermarkt rasten alle aus, wenn es etwas günstiger gibt, also da quasi die Kurse gefallen sind. Aber an der Börse, wenn da die Preise fallen, dann weinen viele. Das macht nicht so wirklich Sinn. Wenn man das einmal durchdrungen hat, dann klappt das besser. Also der Preis hat mit der Qualität des Produkts dahinter nichts zu tun.
Ja, ich glaube, das hat einfach wieder was damit zu tun, wie gewohnt ist man an etwas. Gewöhnt. Gott. Weil den normalen Einkauf im Supermarkt, so das kennt ja jeder, es ist für jeden Alltag irgendwie, aber das Thema Börsenhandel halt leider immer noch lange nicht. Und ja, dann weiß man vielleicht damit einfach anders umzugehen. Aber im Ergebnis bedeutet das also, dass Schwankungen an der Börse zwangsläufig auch immer mit dazugehören?
Einfache Antwort, ja. Also das macht die Anlageklasse definitiv aus. Warum sollte man sonst da eine höhere Chance auf eine Rendite haben? Also man muss es einfach nur aussitzen können. Wer das nicht will oder es nicht aushalten kann, der muss sich halt Zinspapiere zulegen. Dann ist allerdings in den meisten Fällen, weil es sich da nicht um Sachwerte, sondern um Geldwerte handelt, in vielen Fällen schon 100% Verlust garantiert. Und zwar deswegen, weil man damit Inflation kaum schlägt. Man muss unterscheiden zwischen nominell und real. Real heißt nach Inflation. Und da gibt es halt nur noch wenige Anlageklassen, mit denen man da wirklich auch Gewinn machen kann. Und das sind zum Beispiel die Aktien. André Kostolanin, ungarischer Börsenaltmeister, der hat das mal ganz gut zusammengefasst in, wer gut essen will, der kauft Aktien. Wer gut schlafen will, der kauft Anleihen. Und was er damit meint ist, wer Anleihen kauft, der schläft gut, aber der isst nicht gut. Und wer Aktien kauft, der isst gut, aber der schläft vielleicht nicht gut. Also das Bild, das passt, es fasst es perfekt zusammen.
Okay, gut. Ich habe noch eine andere Frage, die mich beschäftigt. Insbesondere sind ja ganz viele Kleinanleger in ETFs investiert. Gibt es jetzt da was Spezielles zu beachten? Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich allermeisten klar, dass das ja passiv gemanagte Anlagen sind, die vielleicht auf solche solche Marktlagen nicht vernünftig reagieren können?
Ja, ETFs haben einen Vorteil, wenn die Märkte nach oben gehen, dann geht einfach alles nach oben. Und dadurch, dass in ETFs nichts gemanagt wird, hast du auch kaum Kosten und dann gehen die halt auch vielleicht sogar besonders interessant nach oben. Das kann halt dann eine kostengünstige Lösung sein, um dabei zu sein. Das Problem ist aber, also der Vorteil ist gleichzeitig auch der Nachteil, wenn die Märkte nach unten gehen, kann eine große Gefahr entstehen. Die ETFs, die bilden halt in der Regel einen Index ab und im Index funktioniert es so, dass mehrere Anlagen drin sind und die werden nicht gleich verteilt, sondern so gewichtet nach ihrer Marktkapitalisierung. Also wenn ein Unternehmen sich besonders gut entwickelt, ist es größer, also mehr Wert am Markt und bekommt einen größeren Anteil in diesem ETF oder beziehungsweise im Index und deswegen in dem ETF. Und du hast ungleiche Anteile da drin und die besonders stark gestiegen sind, sind halt überproportional dann da drin vertreten. Also wenige Teile werden immer schwerer da drin. Und das, was in der Regel am stärksten nach oben geht, geht auch am stärksten bergab. Das heißt, du bist dann halt überproportional an so einem Crash beteiligt, wenn es nach unten geht und du in so einem ETF bist. Und durch die Unsicherheit und Panik, gerade von den unwissenden Privatanlegern, die dann panisch vielleicht verkaufen, was sie nicht tun sollten, wird der Trend dann sogar noch verstärkt und du bist dann halt wie so ein Beifahrer in so einer Achterbahn, einfach geht es dann besonders steil nach unten. Hm. Weil halt das nicht so wirklich gemanagt wird. Also man sieht als Anleger dann ganz oft die Chance in der Phase nach oben und blendet aber das, was dann auch an Risikopotenzial nach Phase 2, also nach unten ist, aus, weil man sagt, ja, aber die letzten Jahre ging es ja nur nach oben. Also jede Münze hat immer zwei Seiten und dann kommt ganz oft Hilfe, Hilfe, was passiert da? Aber das liegt halt in dem System, weil man halt überproportional an dem beteiligt sein kann, über solche Anlagen, was halt besonders stark nach unten geht.
Hm, verstehe, okay. Was würdest du denjenigen raten, die jetzt insbesondere in ETF investiert haben?
Ja, vielleicht so mit so einem zwinkernden Auge, das so sehen wie bei einem Lebenspartner, wo man sich gerade fragt, passt das oder passt das nicht? Also love it, leave it or change it. Entweder love it, also sag ja, diese überproportionalen Schwankungen finde ich cool. Oder change it, also ändere den ETF. Das geht wahrscheinlich dann aber nicht. Oder Nummer 3, leave it, also finde eine andere Lösung. Was auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, sag nicht, oh, jetzt habe ich es mal probiert mit dem Aktienmarkt und habe eine schlechte Erfahrung gemacht und das mache ich jetzt nie wieder. Das machen auch einige, das ist natürlich Blödsinn. Also liegt nicht daran, dass der Markt nicht funktioniert, sondern dass man vielleicht noch nicht die ideale Lösung für sich gefunden hat. Also eher zu sagen, okay, was habe ich daraus gelernt? Sich zu fragen, okay, was passt denn wirklich zu mir? Was sind meine Wünsche? Vielleicht erstelle ich jetzt mal ein individuelles Portfolio, A, mit verschiedenen Anlageklassen und B, vielleicht auch setze ich auf Vermögensverwalter, die dann halt aktiv solche Risiken mindern könnten. Und im Zweifel bei Marktveränderungen halt auch handeln, was halt in so einem Fall halt dann einfach beim ETF nicht passiert. Auf jeden Fall sollte man nicht ohne Strategie und ohne Risikomanagement unterwegs sein und das letztendlich messen dann die Profis in dem Thema. Es gibt so Kennzahlen wie zum Beispiel Active Share oder Tracking Error. Das bedeutet, deine Anlagen, wie verhalten die sich eigentlich im Verhältnis zum Markt? Also wenn sich schon irgendjemand darum Gedanken macht, welcher Mehrwert entsteht denn da? Oder habe ich einfach nur den toten Index, irgendwie den Durchschnitt abgebildet und bin halt dann einfach Teil dieser panischen Herde, was man eigentlich vermeiden sollte? Mhm.
Okay, gut. Ich glaube, das war für alle ETF-Jünger hier vielleicht auch nochmal ein guter Tipp zum vorübergehenden Ende. Ich würde vorschlagen, wir machen hier eine kleine Pause und splitten das Ganze, damit es einfach nicht zu lang wird. Ich glaube, für alle diejenigen, die schon mal erste Infos jetzt einfach zum Thema Crash und zu der aktuellen Situation haben wollten, ist das schon gut. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Folge und sprechen nochmal, wie gefährlich kann ein Crash eigentlich werden? Wie kann man vielleicht davon noch profitieren und welche Fehler siehst du eigentlich bei anderen Anlegern immer wieder aufs Neue? Und bis dahin würde ich sagen.
Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Hören wir uns in der nächsten Folge. Part 2.
Genau. Bis bald. Ciao.